Matthäus 15, wir sind bis Vers 20 gekommen letztes Mal. Wir gehen Vers für Vers durch das Matthäus-Evangelium. Wir nehmen heute den Abschnitt Kapitel 15, 21 bis 28 durch. Es war eine anstrengende Zeit für Jesus und seine Jünger. Sein Dienst dort oben in Galiläa war sehr erfolgreich, zumindest nach menschlichen Maßstäben. Ich meine, Zehntausende sind ihm nachgefolgt, er hat die Brote und die Fische vermehrt, die Mengen genährt, die Menschen haben die Kranken aus der ganzen Umgegend zu Jesus gebracht und wir haben gelesen, alle, die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Ja, Jesus hat so viel Aufmerksamkeit erregt, dass sogar die Leiter und die Pharisäer, die Leiter der Juden aus Jerusalem, sich für ihn interessiert haben und eine Gesandtschaft zu ihm gesandt haben. Und wir haben diese Debatte, diese Diskussion letztes Mal gesehen und Jesus hat die Debatte gewonnen. Jesus war sehr populär, erfolgreicher Dienst nach menschlichen Maßstäben und doch zieht sich jetzt Jesus wieder zurück, weg von Galiläa, hinauf in den Norden. Im Vers 21 lesen wir, und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegenden von Tyrus und Sidon zurück. Tyrus und Sidon waren heidnische Städte. Und heidnische Städte waren unrein für die Juden. Ich denke, Jesus macht hier auch einen Punkt für das, worüber er letztes Mal hier gestritten hat mit den Pharisäern. Macht einen Punkt und sagt, hier, das ist nicht das Äußerliche, was euch unrein macht. Und Jesus geht hinauf in diese heidnischen Städte. Es war ein Gebiet, in dem er noch nie war, während seinem Dienst. Und ich frage mich, was die Jünger gedacht haben. Ob die Jünger sich gedacht haben, Mann, wir sind froh, dass wir endlich wieder mal allein sein können mit Jesus. Wir werden später sehen, dass sie ungehalten waren, als die heidnische Frau sie gestört hat. Und ich frage mich, ob sie daran gezweifelt haben, was Jesus hier tut. Dass Jesus von diesem Ort der Berühmtheit, von diesen Menschenmassen, die ihn zum König machen wollten, dass er weggegangen ist in den Norden, ins Ausland, hinauf in dieses Gebiet der Heiden, wo sie alleine waren mit Jesus. Und manchmal tut der Herr das, auch in unserem Leben. Manchmal führt uns der Herr an einen Ort, ja, wo es leiser zugeht, wo es ruhiger ist. An einen Ort, wo er uns in eine tiefere Beziehung mit sich ziehen will. Weg von dem Trubel, weg von dieser prominenten Stellung. Und er tut es, um unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Manchmal sind wir so verliebt in unseren Dienst, in das, was wir für Jesus tun. Schaffe, schaffe. Und unsere Aufmerksamkeit ist so auf Menschen ausgerichtet. Anerkennung von Menschen, dass wir Jesus vernachlässigen. Und es ist eine gute Zeit, wenn Jesus uns als seine Jünger beiseite nimmt. Uns eine Pause gibt, eine Zeit alleine mit ihm. Und er lehrt uns in diesen Zeiten, dass das Wichtigste in unserem Leben die Beziehung mit ihm ist und dass wir in ihm ruhen können. Und wir finden heraus in diesen ruhigen Zeiten, vielleicht wo der Herr ein bisschen was von unserer Prominenz vor den Menschen auch wegnimmt. Der Herr lehrt uns in diesen Zeiten, dass wir wertvoll sind als seine Kinder. Dass er uns liebt, nicht wegen dem, was wir tun, sondern wegen dem, was wir sind. Und dass ihm das wichtiger ist, Gemeinschaft mit uns zu haben. Er liebt einfach Gemeinschaft mit uns. Wir tendieren dazu, wenn der Herr uns von einem größeren, prominenteren Dienst vielleicht wegnimmt, vielleicht waren wir Lobpreisleiter in einer großen Gemeinde oder Leiter einer großen Gemeinde oder vielleicht auch im Beruf Generaldirektor und plötzlich führt der Herr uns in einen kleineren Dienst. Vielleicht eine kleine Bibelstunde oder ein Job in einem kleinen Dorf. Kleiner Job, vielleicht ein Hausmeister, vom Generaldirektor zum Hausmeister. Wie wäre das? Und wir sehen diese Dinge negativ. Wir sehen diese Dinge fast so als Strafe. Wir sagen, Herr, warum passiert das? Herr, liebst du mich nicht mehr? Dass du diese Segnungen wegnimmst? Herr, hast du mich vergessen? Und ich glaube, Jesus würde uns sagen, nee, genau das Gegenteil. Ich will dir meine ganze Aufmerksamkeit schenken. Ich will dich freimachen für das, was am wichtigsten ist. Und ich will dir Zeit schenken, wo du ruhen kannst und wo du dein Leben neu auf mich ausrichten kannst. Manchmal tut der Herr diese Dinge, weil er dich liebt und weil er weiß, dass du das brauchst, diese Zeiten mit ihm. Manchmal tut der Herr das, weil er andere Menschen liebt und weil er dich gebrauchen will, um anderen zu dienen. Ich denke, ein gutes Beispiel in der Schrift sehen wir in der Apostelgeschichte 8, wo der Herr den Philippus von Samaria, wo diese große Erweckung war und der Herr ihn so wunderbar gebraucht hat, und der Herr nimmt den Philippus und führt ihn weg in die Wüste. Weißt du, was der Philippus gedacht hat? Er hat mich verhört. Hätte ich gedacht wahrscheinlich. Herr, du gebrauchst mich hier so wunderbar, große Erweckung, du tust große Dinge. Dann sagst du, geh raus in die Wüste, wo niemand ist. Und wir kennen die Geschichte, dann ist dort dieser eine Wagen. Und der Herr spricht zu Philippus und sagt, geh hin zu dem Wagen. Und der Kämmerer aus Äthiopien. Und Philippus kann ihn zum Herrn führen. Und ich glaube, das ist auch ein Schlüssel für diese Begebenheit hier in Matthäus 15. Jesus ging von diesen Menschenmassen weg, um einer Frau zu dienen. Einer heidnischen Frau. Eine Frau, deren Theologie wahrscheinlich sehr unvollkommen war. Ihr Verständnis von Jesus war sehr begrenzt. Aber es zeigt uns, wie wertvoll Gott eine Person ist. Nämlich unendlich. Ich meine, wir alle haben das schon gehört. Ja, Jesus wäre für dich gestorben, wenn du der einzige Mensch wärst, der auf der Erde lebt. Und manchmal, wir hören diese Dinge fast so wie ein Klischee. Und es berührt uns nicht wirklich. Aber es ist die Wahrheit. Etwas Wunderbares. Wie sehr liebt dich Gott? So sehr, dass er Jesus für dich gegeben hat. Jeder Mensch ist unendlich viel wert für Gott. Und Gott beruft uns, einzelnen Menschen zu dienen, die ihm unendlich viel wert sind und die er unendlich liebt. Wir haben so diese Mentalität, diese Einstellung, das sind die großen Dinge, die zählen. Die großen Dienste, die Menschenmassen, der Erfolg. Und Erfolg ist für uns Größe und Wachstum. Und wir haben so dieses weltliche Konzept von Erfolg, das wir in der Wirtschaft sehen. Es muss alles immer wachsen und größer werden. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. Gerade für uns auch, die wir in der Bewegung von Christen sind, wo es sehr große Gemeinden gibt. Und da ist die Gefahr, dass wir das Kleine oder auch den Einzelnen als unbedeutend sehen. Und den kleinen Dienst, in den der Herr uns stellt, als Rückschritt. Die Gefahr vielleicht, dass wir den einzelnen Menschen oder die kleinen Dinge nur als Stufe sehen, auf einem Schritt zu was Größerem. Und dass wir unseren Dienst dann halbherzig tun. Und manchmal behandeln wir Menschen dann mehr als Objekte, um unsere Ziele zu erreichen, anstatt sie wirklich zu lieben und zu dienen, wie Jesus das will. Und wir vernachlässigen sie. Und das ist sicher nicht Jesu Herz. Und das gilt nicht nur für die, die im Gemeindedienst sind oder irgendeinen Dienst in der Gemeinde tun. Vielleicht auch für unser Berufsleben. Für manche mag es der Schritt sein von der Karrierefrau zur Hausfrau und Mutter. Und hey, das ist ein wunderbarer Dienst für den Herrn. Aber wo Leute das dann halbherzig tun und missmutig und sich beschweren und es kaum erwarten können, bis die Kids alt genug sind, dass sie wieder in den Job zurückgehen können. Dabei ist es eine wunderbare Gelegenheit, einen oder zwei oder drei, wie auch immer, Menschen zu dienen. Und in sie zu investieren und diese Kinder zum Herrn zu führen und Gottes Liebe an die Kinder weiterzugeben. Wir haben keine Vorstellung, wie viel Gott ein Mensch wert ist und wie viel es wert ist, in eine Person zu investieren Und wir haben keine Vorstellung, was es bewirken kann. Wer von euch hat schon mal von Edward Kimball gehört? Irgendwer? Niemand. Der Edward Kimball war ein Niemand. Er hat vor etwas mehr als 100 Jahren in Boston gelebt und er hat dort eine Sonntagsschule gelehrt. Kinderdienst, würden wir heute sagen. Und da war ein junger Teenager in seiner Sonntagsschulklasse. Das war so ein Kind vom Lande, der hat sich in der Stadt nicht wirklich ausgekannt, hat sich in der Bibel nicht ausgekannt. In dieser ersten Kinderstunde, wo er dort war, sollte er das Johannesevangelium aufschlagen und er konnte es nicht finden. Und dann wollte der Kimball ihn vorlesen lassen und er konnte auch nicht gut lesen und die anderen Kinder haben ihn ausgelacht. Aber dieser Edward Kimball hat ein Herz für seine Kinder und für diesen Jungen. Und er hat begonnen, in ihn zu investieren. Er hatte diese Gewohnheit, dass er jedes Kind, was er betreut hat, persönlich besucht hat. Und eines Tages ist er in dieses Schuhgeschäft gegangen, wo dieser Junge gearbeitet hat. Und er hat ihn zum Herrn geführt. Der Name von diesem Jungen vom Land ist Dwight L. Moody. Wahrscheinlich der größte Evangelist des 19. Jahrhunderts. Und die Geschichte hört dort nicht auf. Als Moody in Großbritannien gepredigt hat, in einer kleinen Gemeinde, in der Gemeinde von dem jungen Prediger Frederick B. Meyer, hat er diese Geschichte erzählt von dem Sonntagsschullehrer, der seine Schüler persönlich besucht hat und der ihn zum Herrn geführt hat. Und der Meyer ist so inspiriert worden von dieser Geschichte, dass auch er Evangelist geworden ist. Und auch der Meyer ist dann nach Amerika gegangen. Und eines Tages hat er in Massachusetts gepredigt und er hat gesagt, wenn du nicht gewillt bist, alles aufzugeben, bist du gewillt, dich willig machen zu lassen? Und diese Predigt hat einen jungen Mann mit Namen Wilbur Chapman dazu gebracht, Gottes Ruf zu folgen. Und auch der ist ein großer Evangelist geworden. Und einer seiner freiwilligen Helfer war ein Mann namens Billy Sunday. Und den hat er bejüngert und später hat er seinen Dienst übernommen. Und auch der war ein großer Evangelist, der Tausende zum Herrn geführt hat. Und bei einer Billy Sunday Crusade in North Carolina 1924 wurde der Evangelist Mordechai Ham eingeladen zu predigen. Und in der Menge war ein 16-Jähriger, den diese Botschaft angesprochen hat und der sich dort bekehrt hat bei dieser Evangelisation. Und sein Name war Billy Graham. Und den kennen wir alle. Wahrscheinlich kein Mensch hat je so viele andere Menschen zu Jesus geführt wie er. Und alles hat begonnen mit einem Niemand namens Edward Kimball, den heute keiner mehr kennt, aber der treu war und treu in seine Sonntagsschulklasse in diese Kinder investiert hat. Ob du ein Kind hütest oder eine kleine Bibelstunde lehrst oder wenn du Musiker bist, vielleicht ein Konzert spielst vor 10 Leuten. Oder vielleicht ist es der eine Arbeitskollege, der mit dir im Zimmer sitzt. Oder der eine Mensch, mit dem du ein Gespräch hast über Jesus. Wir haben keine Ahnung, was Gott bewirken kann durch diesen Dienst an dem einen Menschen. Tu es aus ganzem Herzen für den Herrn. Investiere in diese eine Person, die Gott dir jetzt gerade gegeben hat. Und tu es so gut du es kannst. Gib dein Bestes. Und wer weiß, mag der nächste Billy Graham sein. Wo immer ihr seid, was immer ihr tut, bitte unterschätzt nie den Wert eines einzelnen Menschen. Der Herr mag dich dazu gebrauchen, sein Herz zu berühren und sein Leben zu berühren. Und verachte nicht die kleinen Dinge. Dieses Wort, was der Herr zu Zerubabel gesprochen hat. Es war dieser Hofbeamte am Königshof des Königs von Babel oder eigentlich des Königs von Persien später. der alles zurückgelassen hat, diese prominente Stellung, um nach Jerusalem zu gehen und unter Mühsal diesen Tempel in Jerusalem wieder aufzubauen, der ein Scherz war, nichts im Vergleich zu dem wunderbaren Tempel, den der Salomon damals gebaut hat und der zerstört worden ist. Und der Herr spricht zu Zerubabel, er sagt, verachte nicht den Tag kleiner Dinge oder kleiner Anfänge. Weißt du was, wenn du für den Herrn lebst und wenn du dem Herrn dienst, dann gibt es keine unbedeutenden Dinge. Der Herr will dieses große Werk tun an einem kleinen Ort, durch kleine Dinge. Wisst ihr, dass jedes Jahr Termiten größeren Schaden anrichten als Erdbeben? Und Streichhölzer einen größeren Schaden anrichten als Vulkane? Und so ist es unsere Treue in diesen kleinen Dingen, wo Gott uns hinstellt. Das ist wichtig für Gottes Reich insgesamt und das wird einen ewigen Unterschied machen. Du kannst ein großer Mann oder eine große Frau Gottes sein, wie der Zerubabel in einem kleinen Werk. Und das ist eine wunderbare Sache. Erfolg in Gottes Augen ist nicht unbedingt die große Menge oder die großen Zahlen, sondern Erfolg im Reich Gottes ist Treue dem gegenüber, was der Herr dir aufgetragen hat. Ich denke an den Jeremia im Alten Testament. Kein Mensch, zumindest wissen wir nicht davon, dass sich irgendeiner bekehrt hätte durch seinen Dienst, dass irgendjemand reagiert hätte auf seinen jahrelangen, jahrzehntelangen Prophetendienst. Menschlich gesehen war der Jeremia ein Versager. Aber wisst ihr was, im Reich Gottes war er ein großer Mann. Im Reich Gottes hatte er einen wichtigen Dienst. Der Jeremia war der weinende Prophet. Es war derjenige, durch den Gott sein Herz offenbart hat. Sein Herz für das Volk. Und sein Dienst war wichtig und er wird belohnt werden von Gott. Ich glaube, wir werden überrascht sein. Ich glaube, Jeremia wird einer der Männer sein, die ganz vorne stehen werden im Reich Gottes. Deine Treue in dem, was Gott dir gegeben hat, ist wichtig. Und Gott wird dich belohnen dafür. Lesen wir weiter im Vers 22. Und siehe, eine kananäische Frau, das heißt eine heidnische Frau, die aus jenem Gebiet herkam, schrie und sprach, erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Heidnische Frau, sie tritt ein für ihre Tochter. Macht Fürbitte für ihre Tochter. Guter Punkt hier, Eltern. Betet ihr für eure Kinder? Tretet ihr ein für eure Kinder? Vielleicht sagt ihr Mann, die sind besessen von den Dingen dieser Welt. Vielleicht meine Tochter ist eingenommen von diesem nichtchristlichen Freund, den sie hat. Und meine Kinder sind auf Abwägen und sind nicht begeistert von Jesus. Betet ihr für sie? Tretet ihr für sie ein? Das Wichtigste, was ihr tun könnt, ist keine einfache Welt. Es ist schwer, ein Teenager zu sein in dieser Welt heute. Viele Versuchungen da draußen. Kids brauchen geistliche Abdeckung durch Gebet. Was könnt ihr tun als Eltern, wenn eure Kinder, naja, ein bisschen fern vom Herrn sind? Betet für sie. Das ist das Wichtigste und das Größte, was ihr tun könnt. Vers 23. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Autsch. Es tut weh. Kommunikationsverweigerung ist oft schlimmer als anschreien oder beschimpfen. Wenn ein Mensch zu dir sagt, ich habe dir nichts mehr zu sagen. Ich rede nicht mehr mit dir. Ist übrigens der schlechteste Weg, Probleme zu lösen, weil es eigentlich gar keine Lösung ist, wenn man nicht redet. Aber ist was wehtun kann? Schweigen. Nicht beachten. Ohne Zweifel hat es diese Frau verletzt. Warum hat Jesus es getan? War Jesus so arrogant und stolz wie die anderen Rabbis, die dem Herrn jeden Tag gedankt haben, dass sie keine Frau sind und dem Herrn jeden Tag gedankt haben, dass sie keine Heiden sind und die runtergeschaut haben auf die Heiden und denen aus dem Weg gegangen sind und die gedacht haben, ich wäre unrein, wenn ich den nur anrühre. Ja, wir wissen, dass Jesus anders war. Wir wissen, dass das nicht der Grund war. War Jesus teilnahmslos? War er gleichgültig ihr gegenüber? Irgendjemand hat mal gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. War Jesus gleichgültig dieser Frau gegenüber? Nee, wir wissen, auch das war nicht der Fall. Jesus liebt die Menschen leidenschaftlich. Aber warum dann? Warum reagiert Jesus nicht auf ihr Flehen? Warum schweigt Jesus? Und manchmal lässt Gott uns auf eine Antwort warten. Ich weiß nicht, habt ihr das schon erlebt, dass Gott schweigt in eurem Leben? Du betest um Führung vor einer wichtigen Entscheidung und Gott ist still. Oder du schreist aus um Hilfe und Antwort und du siehst und du hörst nichts von Gott. Oder vielleicht fühlst du dich trocken und deprimiert und du schreist, Herr, belebe mich, ich will dich wieder spüren und keine Antwort. Oder du liest in der Bibel und nichts spricht dich an. Ich denke, jeder von uns hat solche Zeiten schon erlebt. Und wisst ihr was, wir sind nicht in schlechter Gesellschaft, wir sind in guter Gesellschaft hier. Gott hat Abraham und Sarah einen Sohn versprochen. Und es hat 25 Jahre gedauert, bis sie den Sohn bekommen haben, den Isaak. Und die meiste Zeit während dieser 25 Jahre hat Gott geschwiegen. Zumindest wird uns nichts überliefert in der Bibel. Aber der Herr sprach zu Abraham, opfere Isaak deinen Sohn. Und dann ist er 3 Tage lang gereist und bis zum letzten Augenblick, bis zu dem Augenblick, wo er schon das Messer gehoben hatte, um seinen Sohn zu opfern, hat Gott geschwiegen. Und erst dann hat er gesagt, hey, halt. Guck mal, da habe ich ein anderes Tier für dich, um das zu opfern. Mose war 40 Jahre lang in der Wüste, bevor Gott aus dem brennenden Dornbusch zu ihm gesprochen hat. Also wenn du das Gefühl hast, dass Gott nicht mit dir redet, dass Gott schweigt gerade in deinem Leben, dann bist du nicht allein. Viele Glaubenszeugen vor uns haben das erlebt. Aber warum Gott tut das? Warum tut Gott das? Ich bin heute Gelasteniger. Warum tut Gott das? Ich glaube, wenn diese Zeugen reden könnten, dann würden sie uns folgende Antwort geben. Sie würden uns sagen, wenn Gott schweigt, ist es nicht, um uns fernzuhalten oder um uns zu isolieren von ihm, sondern genau das Gegenteil. Wenn Gott schweigt in unserem Leben, dann tut er das, um uns näher zu sich zu ziehen. Seht ihr, Jesus war nicht grausam, Jesus war nicht lieblos mit dieser Frau. Er wollte ihren Glauben nicht zerstören, sondern er wollte, dass sie wächst in ihrem Glauben. Er wollte sie näher zu sich ziehen von einer, entfernten theologischen, intellektuellen Beziehung zu einer persönlichen Beziehung. Jesus war das erste Mal in dieser Gegend. Und wahrscheinlich hat diese Frau irgendwie von ihm gehört. Da ist dieser Jesus, dieser Rabbi, der Wunder tut, der Heilungen vollbringt, der ein Exorzist ist. Und Mann, meine Frau ist besessen, ich brauche einen Exorzisten. Hat davon gehört, dass manche Juden gesagt haben, dieser ist der Messias. Und so läuft diese Frau in ihrer Verzweiflung zu Jesus. Und sie verwendet eine Phrase, die sie wahrscheinlich auch von Juden gehört hat. Sie sagt, erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids. Das war eine jüdische Phrase. Aber das war nicht, was sie war. Sie war eine Heidin. Und der Messias, der Sohn Davids, das war eine Verheißung. Verheißung, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein würde und dass er auf seinem Thron über Israel herrschen würde, das war eine Verheißung für die Juden. Aber sie war eine Heidin, sie hat diese Floskel irgendwo aufgegriffen und sie verwendet diese Floskel jetzt. Kommt zu Jesus, hat dieses förmliche Gebet. Aber bevor Jesus ihr antwortet, sehen wir noch die Reaktion der Jünger. Hier, Vers 23 weiter. Er aber antwortet ihr nicht ein Wort. Und seine Jünger traten herzu und baten ihn und sprachen, entlass sie, denn sie schreit hinter uns her. Sie nervt uns. Jesus, das ist eine Männerfreizeit. Diese Frau hat nichts hier zu suchen. Schick sie weg. Die Jünger haben ihre Not nicht gesehen. Die Jünger waren nicht barmherzig. Die Jünger waren selbstsüchtig. Hat sie irgendwie gestört. War ihnen lästig. Die Jünger hatten noch immer diese harten Herzen, diese gleiche Reaktion wie vor der Speisung der 5000, wo die gesagt haben, Herr, schick die Leute weg. Geht es uns manchmal ähnlich? Gibt Situationen, wo uns Menschen lästig sind, wo wir unsere eigenen Pläne haben, wo wir beschäftigt sind. Dann schickt uns der Herr Leute in Not über den Weg und wir sehen ihre Nöte gar nicht. Wir sehen die Menschen nur als Nervensäge. Und wir schicken sie weg oder wir speisen sie irgendwie schnell ab. Und wenn ja, dann haben wir noch immer harte Herzen, wie die Jünger. Wir haben noch nicht begriffen, dass es Jesus vor allem um die Menschen geht. Nicht so sehr um unsere Projekte, unsere Pläne, sondern vor allem um die Menschen. Jesus hat uns vor allem berufen, Menschen zu dienen und Menschen zu lieben. Jünger sagen, schick sie weg. Und das hat der Frau sicher gut getan. Jesus antwortet nicht, die Jünger sagen, Jesus, schick sie weg. Aber Jesus schickt sie nicht weg. Jesus geht mit ihr anders um, als sie das erwartet hat. Und sie haben den Eindruck, dass es auf der erste Eindruck ist, dass er fast ein bisschen grob ist mit dieser Frau. Aber Jesus schickt sie nicht weg. Und er tut es mit guten Absichten, weil er sie näher zu sich ziehen will. Und das ist vielleicht auch was wir lernen müssen. Jesus tut nicht immer nur das Angenehme in unserem Leben. Das, was wir erwarten. Unsere Vorstellung ist mehr so, die Hauptsache ist, dass es uns gut geht und dass wir uns gut fühlen. Ist das nicht unsere Kultur? Alles dreht sich um das, wie wir uns fühlen. Wenn es sich gut anfühlt, dann tu es. Und auch die Psychotherapie ist voll davon. Ist auch sehr populär in Deutschland. Bist fast ein Loser, wenn du nicht irgendwo in Behandlung bist. Ist was boomt. Psychotherapeutische Behandlung. Und das ist voll davon. Das Ziel ist, dass es den Leuten wieder gut geht. Aber Moment mal, Jesus hat viel höhere Ziele in unserem Leben. Jesu Ziel für unser Leben ist nicht unbedingt, dass wir uns immer toll fühlen, sondern sein Ziel für uns ist Jüngerschaft. Er will, dass wir mehr werden wie er, ihm ähnlicher werden, dass wir ihm näher kommen. Er hat geistliche, ewige Ziele mit uns. Und ja, manchmal erlaubt er unangenehme Umstände, damit wir drin wachsen können. Und so in der christlichen Seelsorge, wir haben ein viel höheres Ziel als die weltliche Psychotherapie. Wir haben ein viel höheres Ziel als nur, dass sich die Menschen gut fühlen. Seht ihr, wenn Menschen zu uns kommen und Rat wollen, wir müssen immer fragen, Gott, was hast du vor? Was willst du tun im Leben dieser Menschen durch diese Situation? Jesus hat uns aufgetragen, macht sie zu Jüngern, nicht macht sie zu selbstsüchtigen Softies, die sich immer gut fühlen. Und ich persönlich, ich verstehe jene Psychotherapeuten nicht, die sich christlich nennen, aber die den Reichtum von Gottes Wort und die geistliche Perspektive völlig aus ihrem Beruf ausklammern. Und einfach mit diesen Methoden arbeiten, mit denen auch die Welt arbeitet, die Welt anbietet. Mich würde das nicht befriedigen. Und ich glaube, auch Gott ist nicht besonders happy drüber. Ich meine, die Leute mögen Christen sein, die mögen gerettet sein, die mögen den Herrn kennen, aber es sind keine christlichen Therapeuten. Es sind Christen, die weltliche Therapeuten sind, die irgendwie so ein zweigeteiltes Leben führen. Auf der einen Seite, ja, Jesus und mein Leben in der Gemeinde, und das gehört Jesus, aber mein Beruf, da hat Gott nichts zu sagen dafür. Und das ist nicht wirklich biblisch. Jesus sagt uns im Kolosserbrief, alles, was ihr tut, tut dem Herrn. Jesus ist der Herr über unser ganzes Leben, über jeden Bereich unseres Lebens und egal was unser Beruf ist oder was unser Hobby ist, Jesus hat genauso dazu was zu sagen wie die unter Anführungszeichen geistlichen Dinge, was wir in der Gemeinde tun oder wie wir den Herrn anbeten. Gott hat Prinzipien für jeden Bereich unseres Lebens in seinem Wort. Ich persönlich glaube, du kannst nicht ein wahrer christlicher Seelsorger oder Therapeut sein, wenn du Gottes Wort und diese geistliche Perspektive ignorierst. Wir können Gottes Wort nicht ignorieren. Nach dem Motto, es ist egal, ob du in die Hölle gehst oder ob du in Sünde lebst oder ein Jünger bist, Hauptsache ist, du fühlst dich gut. Ich meine, das kann es nicht sein für uns als Christen. Die Welt versteht es nicht besser. Aber für uns Christen, wir kennen Jesu Herz und wir wissen, dass seine Ziele viel größer sind. Und wir haben viel bessere Ressourcen. Wir haben Gottes Ressourcen, Gottes Wort. Wirklich, so ein Ansatz ist weltfremd, ist grausam, ist gefährlich. Wir haben Gottes Wort. Gott ist der wunderbare Ratgeber und er ist der Einzige, der das menschliche Herz und die menschliche Psyche wirklich versteht. Und er offenbart uns in seinem Wort jede Menge darüber. Und wir sind Toren, wenn wir das ignorieren. Wir sind als Christen berufen, Gottes Wort in jedem Bereich unseres Lebens anzuwenden. Und wir müssen vorsichtig sein, von wem wir uns beraten lassen. Nicht alles, was sich christlich nennt, ist wirklich christlich. Seht Jesus hier. Jesus weist diese Frau nicht ab, sondern er wirkt durch diese Situation in ihrem Leben. Seht ihr, ihr Problem war, dass sie im Umgang mit ihm diese Floskeln benutzt hat, diese jüdischen Floskeln. Deswegen in Vers 24, er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Messias war ein jüdisches Konzept, er war der Retter der Juden. Sie benutzt diese jüdische Phrase und Jesus sagt zu ihr, ja, ich bin nur gesandt zu den Schafen Israels, zu den Kindern Israel. Vers 25, sie aber kam und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Jetzt gibt sie diese Klischees auf. Jetzt kommt sie nicht länger mit Floskeln nach der Art, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Irgendwas, was wir runterplappern, Gebetsformeln. Jetzt kommt sie mit ihren eigenen Worten. Ehrlich und echt. Und sie fällt zu den Füßen Jesu, ist eine Haltung der Anbetung, eine Haltung der Verehrung. Und sie sagt, Herr, hilf mir. Ein kurzes, einfaches, ehrliches, persönliches Gebet vom Herzen. Selbe Gebet, was Petrus gebetet hat, als er untergegangen ist. Herr, hilf mir. Das ist echt, das ist wahres Gebet. Wir müssen es lernen. Wir suchen manchmal nach diesen Zauberformeln, um was von Gott zu bekommen. Und das zu bekommen, was wir wollen. Es gibt diese Faith Teacher, eine ganze Theologie. Das positive Bekenntnis. Wenn du die richtige Formel verwendest, dann muss Gott dir das geben, was er will, und dann muss Gott dich hören. Leute, das ist Schrott. Gott reagiert nicht auf Formeln. Gott will keine Formeln. Schon gar nicht, wo wir ihm rumdirigieren und wir Gott spielen und er ist derjenige, der rumspringt, so wie es wir wollen. Total falsches Konzept von Gott. Formeln funktionieren nicht in unserer Beziehung mit Gott. Gott wünscht sich eine persönliche Beziehung. Und es sind diese spontanen, diese ehrlichen, diese persönlichen Gebete aus einem zerbrochenen Herzen, die bei Gott auf offene Ohren stoßen. Wenn du das Gefühl hast, dass Gott schweigt in deinem Leben, dass Gott nicht antwortet, vergiss die Formeln, diese Traditionen oder deine eigenen gesetzlichen Rituale. Und bet Gott an mit einem ernsthaften Herzen wie diese Frau. Das griechische Wort für Anbetung kommt aus einer Wurzel, bedeutet so viel wie sich jemandem zuwenden und ihn küssen. Oder auch von einem Hund, der die Hand des Herrn leckt. So ein Hund, der Küsschen gibt. Für die von euch, die verheiratet sind, wenn ihr euren Geliebten, euren Partner küsst, dann ist es hoffentlich kein 10-Punkte-Programm, sondern ist hoffentlich was Spontanes, was vom Herzen kommt. Diese Art von Beziehung, diese Art von Gebet will Gott in unserem Leben. Dass wir ihn anbeten und dass wir ihm unser Herz einfach ausschütten. Vers 26, er antwortete und sprach: Es ist nicht schön, das Brot der Kinder zu nehmen und den Hunden hinzuwerfen. Jesus will ihren Glauben jetzt noch weiter herausfordern und er antwortet hier mit dem Wortbild. Kinder sind die Nation Israel natürlich und das Brot, von dem er spricht, das ist er selbst. Jesus hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und die Hunde, das war eine Bezeichnung, die die Juden für die Heiden hatten. So sagt Jesus, es ist nicht schön, das Brot, mich selbst, das Brot der Kinder, der Juden zu nehmen und es den Heiden hinzuwerfen. Jesus übrigens verwendet hier ein anderes Wort. Das Wort Hund hier ist nicht dieses Wort, was die Juden für die Heiden verwendet haben. Das Wort für diese streunenden Straßenhunde, das erinnert mich immer an Rumänien. Da gibt es einen ganzen Haufen davon. Besitzlose Hunde, die irgendwo auf der Straße rumstreunen, die zerfleddert sind und ja, einander zerreißen. Jesus verwendet ein anderes Wort hier, mehr ein Wort für Schoßhunde. Eher ein Kusewort. Und ich glaube, Jesus hatte ein Lächeln und ein Zwinkern in seinen Augen, als er das zu der Frau sagt. Jesus will diese Frau jetzt zu einem letzten, weiteren Glaubensschritt ermuntern. Und wir müssen diese Frau wirklich bewundern in ihrem hartnäckigen Glauben. Gab nicht auf. Jetzt bittet sie Jesus auf einer ganz anderen Ebene, in Demut, ihr zu dienen. Nicht länger die Formeln. Das sind nicht die Formeln. Nicht, wo wir denken, Herr, ich verdiene, dass du mich segnest und dass du mir was gibst. Gott sagt in den Sprüchen 34 und im Neuen Testament, Petrus und Jakobus, beide erinnern uns im Neuen Testament, was Gott dort gesagt hat. Er hat gesagt, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und sie kommt zu Jesus, hier aber sprach, ja Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Sagt, ich weiß, ich bin ein kleiner Hund. Ich verdiene, dass du mich segnest, ich verdiene nichts von dir, ich bin unwürdig, ich brauche deine Gnade. Aber ich komme trotzdem in Demut und im Vertrauen zu dir. Und ich glaube, Jesus hat gelächelt. Darauf hat Jesus gewartet. Er wollte sie nicht enttäuschen oder sie zerstören. Jesus wollte sie weiterbringen. Er wollte sie wachsen lassen, er wollte sie reifen lassen in ihrem Glauben. Sie sprach, ja Herr, doch es essen ja auch die Hunde von den Krumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Vers 28, da antwortete Jesus und sprach zu ihr, o Frau, und es ist wieder ein zärtliches Wort, was er hier verwendet, dasselbe Wort, was er in Beziehung zu seiner Mutter verwendet hat, mit dem er seine Mutter angesprochen hat. Jesus antwortete und sprach zu ihr, o Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Seine Absichten mit ihr waren gut. Er wollte ihr helfen. Großer Glaube ist immer geprüfter Glaube. Und das wollte Jesus in ihrem Leben entwickeln. Auch in unserem Leben. Leute, wir können nicht wachsen, wenn immer alles locker geht und wenn wir nie Schritte im Glauben machen müssen, wenn wir nie herausgefordert sind, wird unser Glaube auch nicht wachsen. Wenn du einen großen Glauben haben willst, dann ja, wird Gott dir Gelegenheiten schenken, Schritte im Glauben zu machen und dich in Situationen reinstellen, wo du vielleicht nicht hörst von ihm, wo du herausgefordert bist, wo du Dinge nicht verstehst. Aber du wirst in diesen Dingen seine Treue erfahren und seine Güte erfahren und das wird dann wieder deinen Glauben stärken. Und so wachsen wir. Das war Gottes Absicht im Leben dieser Frau. Er wollte sie von diesem floskelhaften, Gebet von diesem unpersönlichen Glauben in eine persönliche Beziehung mit ihm reinführen. Zusammenfassend, was können wir lernen für diese Zeiten, wo Gott in unserem Leben schweigt, wo Gott uns Gelegenheiten gibt, zu wachsen und auf diese Art und Weise in unserem Leben wirkt? Das Erste, was wir lernen können, ist bete. Einfach und ehrlich. Schütt Jesus dein Herz aus und sag ihm ganz ehrlich, wie es dir geht. Nicht als Formel, um irgendwas zu bekommen, sondern einfach, um im Gespräch zu sein mit ihm. Einfach, um Beziehung zu pflegen. Er ist das, was wir wirklich brauchen. Und wirklich er, diese persönliche Beziehung mit ihm, ist wichtiger als unser Gebetsanliegen. Das ist das Wichtigste, die Beziehung mit ihm. Zweites können wir lernen von dieser Frau, bete ihn an. Bete Jesus an. Das ist die Strategie Nummer 1 von Satan. Dass er Gottes Güte und Gottes Liebe und Gottes Fürsorge in unser Leben in Frage stellt. Besonders in diesen Zeiten, wo wir nicht von Gott hören. Weißt du, was bete Jesus an? Du drückst damit dein Vertrauen in ihm aus. Und du drückst damit aus, dass deine Hingabe an Jesus nicht abhängig ist von Geschenken oder von Gefühlen. Jesus ist es wert, angebetet zu werden. Selbst wenn er nie mehr etwas tut in meinem Leben. Selbst wenn er nie mehr zu mir sprechen würde. Er ist wert, angebetet zu werden. Einfach wegen dem, wer er ist. Er ist der allmächtige Gott. Und auch wegen dem, was er schon für uns getan hat. Mann, wenn Gott nie mehr irgendwas für uns tun würde, was er schon für uns getan hat, ist mehr, als wir je verdient haben. Dass Jesus uns erlöst hat, dass wir in Beziehung mit ihm leben dürfen. Seine Liebe, seine Güte in unserem Leben. Es ist wert, dass wir ihn anbeten, unabhängig von dem, wie wir uns fühlen oder ob wir das bekommen, was wir uns wünschen. Wenn wir so sind wie diese Frau und Gott anbeten, passiert was. Du siehst Gott nicht mehr durch die Umstände. Gott ändert sich nicht. Und wir wissen, dass er uns liebt und dass er unser Bestes will. Wenn wir Gott anbeten, wir sehen Gott nicht mehr durch unsere Umstände, sondern wir sehen unsere Umstände durch Gott. Wir erkennen, dass diese Umstände Werkzeuge sind, durch die er uns formen will und durch die er unseren Glauben stärken will und uns wachsen lassen will, geistlich wachsen lassen will. Als Drittes können wir lernen von der Frau, halte fest an Gottes Wort. Glaube an Gottes Wort. Als Jesus von diesen kleinen Hunden sprach, hat die Frau sein Wort genommen und hat sich im Glauben nach diesen Brotkrumen ausgestreckt. Klammer dich an den Verheißungen Gottes fest. Und als Viertes, warte und halte durch im Glauben. Gib nicht auf. Wend dich nicht von Jesus ab, sondern halt fest an ihm. Und sieh es als Gelegenheit zu wachsen im Glauben. Jesus hat sich gefreut über den Glauben dieser Frau. Hebräer 11,6 sagt uns, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein will. Ich weiß nicht, was du gerade durchmachst. Und ich kann auch nicht alles erklären, warum was passiert in deinem Leben. Aber ich kann dir eines sicher sagen. Wenn Gott schweigt, dann tut er das nicht, weil er dich fernhalten will, weil er dich isolieren will von ihm, sondern im Gegenteil, weil er dich näher zu sich ziehen will. Also sei ermutigt in dieser Zeit. Lass uns beten. Jesus, danke für deine Liebe, danke für deine Fürsorge, danke für deine Treue. Ich bitte dich, stärke unseren Glauben, Herr. Und lass uns einfach vertrauen, wie diese Frau. Wir wissen, dass du es gut mit uns meinst. Lass uns festhalten an diesen Wahrheiten, die wir wissen und die wir kennen. Und Gott, wir wünschen uns das, dass wir wachsen. Wir wollen nicht stehen bleiben. Wir wollen wachsen im Glauben. Wir wollen dich besser kennenlernen und dir näher kommen. Und wir bitten dich, Herr, wirk das in unserem Leben. Wir wollen dir den Freiraum dazu geben und uns ist dem hingeben, was du tust in unserem Leben. Danke, dass du uns so liebst, Herr. Und wir wollen dich anbeten. Nicht um was zu bekommen, sondern einfach, weil wir begeistert sind von dir, wegen dem, wer du bist und was du für uns getan hast. Wir lieben dich, Herr, und wir beten dich an. In Jesu Namen beten wir. Amen.